Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite aus. Schön, dass ich mal wieder da sein darf und dass wir jetzt ein paar Minuten miteinander Zeit haben, um über diese entscheidende Zeit, die hier in Lukas 3, diese Verse 1 bis 20 beschrieben wird, ein paar Gedanken uns zu machen. Es geht ja darum, dass Jesus, Begegnung mit ihm, so ganz direkt Begegnung mit Jesus haben wir in diesem Text zunächst mal nicht, offensichtlich. Aber wir sind an dieser Schnittstelle. Und das wird jetzt gleich in den ersten Versen sehr deutlich. Und ich möchte zunächst mal die ersten drei lesen und dann so richtig in unseren Text einsteigen. Lukas, Kapitel 3, Verse 1 bis 3 zunächst mal. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas hohe Priester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe zur Vergebung der Sünden. Ich habe zunächst mal diesen Text mit einem Untertitel noch versehen. Da habe ich so eine Frage gestellt, so in ganz kurzer Form. Alles bereit? Denn jetzt geht es in diesem Text darum, dass tatsächlich Menschen bereit sind für diesen Sohn Gottes, für diesen Messias, der kommen soll. Mein erster Gedanke, da geht es darum, so eine Vorankündigung. Wir haben es ja gerade gelesen, ganz viele Namen, und das ist dem Lukas, und das haben wir ja schon im ersten Teil vom Lukas-Evangelium gehört, der Auftakt zu dieser Reihe. Der Lukas ist ja eben einer, der wissenschaftlich auch an Sachen rangeht, einer, der geschichtlich das sauber einsortieren möchte, der von der Sprache her, was die Evangelien betrifft, den saubersten Stil hat, weil er eben auch Grieche ist und auf Griechisch schreiben kann, ganz einfach. Und weil man als Arzt, was ja seine Berufsklasse war, eben sehr, sehr genau auch arbeiten muss, tut er das auch an dieser Stelle. Und er nimmt uns mit. Und deswegen auch dieser Auftakt, dass Gott hier spricht, und zwar vielleicht auch völlig überraschend. Denn wo sind wir denn? Wir sind gerade so am Anfang des Neuen Testamentes. Was heißt denn das? Dass das Alte Testament mit dem letzten Propheten zu Ende gegangen war, schriftlich auf alle Fälle, und Gott das letzte Mal zu diesem Maleachi gesprochen hatte, und dann war 400 Jahre circa Sendepause. Und deswegen ist schon sehr überraschend, dass Gott jetzt das Wort ergreift. Und so heißt es ja dann in diesem Vers 2, da geschah das Wort Gottes zu Johannes. Die Junge würde sagen, out of the blue. Also einfach so mal, sagt Gott nach 400 Jahren, ich bin jetzt auch noch da. Es wäre schon spannend rauszukriegen, wie hat denn Gott gesprochen? Wir haben ja da so unsere Vorstellungen, na, wie Gott spricht. Stimme aus dem All irgendwo, oder es gibt ja alle möglichen Dinge, durch Träume, Visionen. Gott hat auch schon mit seinem Finger an die Wand geschrieben und hat auch schon auf Stein graviert. Also es gibt alle möglichen Sachen, wie Gott reden kann. Es steht hier nicht drin. Bleibt Spekulation. Aber es bleibt nicht Spekulation, mit wem er gesprochen hat. Und das ist hochinteressant. Denn in den ersten zwei Versen werden ja ganz viele Schwergewichte der Politik genannt und der geistlichen Leitung der damaligen Zeit. Zu denen hat Gott nicht gesprochen. Das hätte man vielleicht vermutet. Also wenn Gott hier jetzt was Wichtiges sagen möchte, dann doch bitte auch an die wichtigen Leute, die andere dann eben auch für wichtig erachten. Aber Gott redet zu einem Johannes. Und wo? nicht in einen Palast rein, nicht irgendwo in einer großen Halle bei irgendeiner Konferenz von irgendwelchen Politikern, sondern in der Wüste. Es geht also nicht darum, dass du irgendeinen besonderen Status haben musst. Es geht nicht darum, dass Gott irgendwie an einen wichtigen oder besonderen Ort gebunden wäre, sondern Gott spricht in Zeit und Stunde und in Situationen hinein so ganz normale Menschen, so wie du. Der Johannes, ja, Sohn eines Priesters, das hat ihn schon zu ein bisschen was Besonderem gemacht, aber er hat ja dieses Amt so nicht ausgeübt dann, sondern der war in der Wüste, weit weg vom Schuss. Nicht dort, wo der Bär steppt, da, wo Entscheidungen getroffen werden, irgendwo an einem Marktplatz oder irgendwo in einem Palast, sondern in der Wüste. Gott spricht, manchmal sehr überraschend, es kann also sein, wenn du bügelst oder wenn du der Rasen mähst, ist noch ein bisschen Zeit bis dahin, aber vielleicht beim Baum ausschneiden, da bin ich gerade dran. Ich versuche auf der Leiter zu bleiben, danke ja für die Empfehlung. Wo du auch immer sein magst, Gott spricht einfach so hinein. Und Gott spricht, ich habe es eben so mal ausgedrückt, voller Gnade, das sehen wir schon, an wen er sich wendet. Denn Johannes, dieser Name, wörtlich übersetzt heißt ja, Gott ist gnädig. Und das ist Programm für den Johannes, dass er diese Gnade Gottes den Menschen eben auch kundtut und sie darauf hinweist. Und so möchte Gott in unser Leben hineinsprechen. Manchmal braucht es ein bisschen länger, bis wir richtig zuhören. Ich hoffe, es keine 400 Jahre. Da habe ich keine Haare mehr auf dem Kopf. Aber Gott spricht voller Gnade. Auch hinein in diese Wüste. Und das war sicherlich auch irgendwo symbolisch, dass der Johannes dort in der Wüste war, denn dort befand sich eigentlich Israel. Auch wenn sie in schicken Häusern gelebt haben und vielleicht sogar ab und zu in den Tempel gegangen sind, aber eigentlich haben sie in der Wüste gelebt. In der Wüste nämlich in dem Sinne, dass sie nicht mit Gott unterwegs waren. Und deswegen das lebendige Wasser gefehlt hat. So richtiges Leben. Und es gibt ja schon so Wüstenzeiten in unserer Geschichte, auch in meiner persönlichen Geschichte, wo manchmal vielleicht nicht so viel Gott da ist. Ja, vielleicht traditionell schon, da kommen wir gleich noch dazu. Aber es kann sein, dass du relativ regelmäßig auch fromme Veranstaltungen, so wie heute Morgen, besuchst, aber von diesem lebendigen Wasser herzlich wenig getrunken hast. Und trotzdem spricht Gott auch heute Morgen zu dir, so ganz persönlich. So wie zu den Leuten damals. Er spricht nicht nur voller Gnade, sondern Gott hat tatsächlich auch Erwartungen an dein Leben. Ich weiß nicht, ob du mit Erwartung heute Morgen gekommen bist. Vielleicht, also die, die rechtzeitig da waren, die konnten noch einen Kaffee kriegen. Die kamen mit der Erwartung. Andere erwarten, so war das bei mir früher. Wenn du in den Gottesdienst gegangen bist als Teenie, hat der Triffsteine Kumpels und dann kannst du was ausmachen. Ich bin richtig fromm groß geworden, gell? Ja, da hast du Gottesdienst genützt, weil damals gab es noch keine Handys und solche Sachen. Telefon war unendlich teuer und ich wusste nicht so richtig, wie das funktioniert. Also ich habe halt nicht gern telefoniert. Da ging man in Gottesdienst, um auszumachen, was man sonntagmittags und die Woche über mit seinen Kumpels macht. Welche Erwartung kommst du heute Morgen? Also Gott hat Erwartung an dich. Und die heißen, für damals, da hat der Johannes was gesprochen, er hat Taufe der Buße hier gesprochen. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünde. Taufe, das muss man richtig einsortieren, das ist für uns ja relativ normal. Für die Juden damals war das durchaus ein Begriff Taufe, aber es hat nicht sie persönlich betroffen als Juden. Denn ein Jude hat sich nicht taufen lassen. Der musste nicht getauft werden, sondern solche, die von einer anderen Glaubensrichtung kamen und dann zum jüdischen Glauben übergetreten sind, die wurden getauft. Und jetzt sagt der Johannes plötzlich, ihr müsst euch taufen lassen. Das heißt ja im übertragenen Sinne, du lebst eigentlich nicht so, wie Gott sich so ein Jude vorstellt. Du lebst eigentlich wie ein Heide. Und was heißt denn Taufe überhaupt? In der Symbolik wird es ja sehr deutlich, da geht es ja um ein Untertauchen. Und wenn du zu lange unter Wasser bleibst, stirbt ja da was, also du. Und das symbolisiert ja eigentlich unseren alten Menschen im Neuen Testament. Und das neue Leben, das Gott uns schenken möchte, das dann wieder auftaucht, das ist das, was du jetzt leben möchtest. Und das ist das, was der Johannes den Leuten weiter sagt, da muss was sterben bei euch und da muss was neu werden, damit es tatsächlich dann auch zur Vergebung kommen kann. Aber zunächst braucht es eine Taufe der Buße. Denn die Taufe, die der Johannes hier durchführt, ist ja eine andere, die dann nach Jesus durchgeführt wurde. Denn bis jetzt war Jesus ja in der Funktion als Retter und Heiland noch gar nicht aufgetreten und schon gleich gar nicht gestorben und gekreuzigt geworden. Ist also ein bisschen andere Taufe als die, die wir heute haben. Es geht um Taufe der Buße. Und deswegen gibt es so eine Art Vorbedingung. Und ich hoffe, ihr kriegt es nicht in den falschen Hals. Denn es geht nicht um eine Vorbedingung, dass wir gerettet werden, also Glaubenstaufe, und da muss ich zuerst was leisten, aber es braucht so eine Vorbedingung, dass diese Taufe der Buße, dieses Umdenken passieren kann. Und es wird sehr deutlich jetzt in diesen nächsten Versen, da heißt es in Vers 7, da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Also da kamen welche, die haben begriffen, irgendwas muss sich ändern. Muss was sterben, muss was neu werden. Und zu manchen von denen spricht er jetzt Folgendes. Und da stockt einem so ein bisschen der Atem, wenn das die Begrüßung für den heutigen Morgen wäre. Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Buße. Also Taufe der Buße, Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Es geht zunächst mal an damalige fromme Juden, zu denen der Johannes sagt, eure jüdische Abstammung, alles recht und schön, aber ist keine Garantie dafür, dass euch der Zorn Gottes nicht treffen würde. Abraham zum Vater heißt nicht gleich Gott zum Vater. Abrahams Kinder nicht gleich Kind Gottes. Und nur weil du als Jude geboren bist, heißt es nicht für dich alles in Butter. Und ich bin bei Gott herzlich willkommen. Und wir kennen das, dass manche, und so wird es an manchen Stellen tatsächlich auch praktiziert, ihre Kinder taufen lassen und dann sagen, so und jetzt ist alles gut. Das war's, Ticket in den Himmel. Das ist die Garantie. Der Johannes würde sagen, ihr Schlangenbrut, das macht euch noch lange nicht zu einem Christen. Und auch weil ich vielleicht in eine fromme Familie hineingeboren wurde, also in meinem Fall auf alle Fälle gilt es so, heißt es noch nicht, dass ich automatisch dann Christ bin. Und wir kennen ja diese Begrifflichkeit, Gott hat keine Enkelkinder, auch der Titel eines Buches. Nicht, weil meine Eltern einen lebendigen Glauben zu Gott haben und ich jetzt in diese Familie hineingeboren wurde, bin ich dann eben auch lebendiger Christ. Überhaupt nicht. Das ist eine gute Startbedingung, eine super gute Startbedingung, aber noch lange keine Garantie, dass ich dann Kind Gottes bin. Und das versucht der Johannes den frommen Juden damals deutlich zu machen. Passt auf, dass er da nicht in den verkehrten Weg läuft. Denn es braucht nicht nur so ein Hineingeborenwerden in eine fromme Familie, ins Judentum, sondern es braucht Umdenken, Taufe zur Buße. Und Buße heißt tatsächlich Umkehr bzw. Umdenken und es beginnt hier. Wenn ich umkehre, muss ich zuerst darüber nachdenken, das mache ich ja nicht automatisch. Da muss ich erkannt haben, ich bin verkehrt. Und umdenken heißt dann noch lange nicht, dass ich dann auch tatsächlich umkehre. Und das ist das, was der Paulus uns dann tatsächlich eben auch sagen möchte. Es reicht nicht, im frommen Umfeld groß zu werden. Und es braucht diese Früchte der Buße. Dass ich nicht nur erkenne, so wie ich lebe, das geht ja gar nicht. Das hat ja mit Gott gar nichts zu tun, das sind ja nur Traditionen. Das hat aber mein Herz überhaupt nicht erreicht. Sondern braucht es Früchte der Buße. So wie es auch Früchte des Glaubens irgendwo braucht. Das sind Auswirkungen dann von dem, was mein Glaube wirklich ausmacht. Auf jeden Fall sagt der Jakobus das mal in Kapitel 2, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Da können wir die Leute lang sagen, ich glaube, wenn es keine Auswirkung hat. Und Buße muss ich zeigen. Umdenken muss ich zeigen. Damit nachher tatsächlich auch Vergebung und so Gemeinschaft mit Jesus, der dann nach auf Ankündigung des Johannes dann auch in Kürze kommt, dass es tatsächlich geschehen kann. Die Menge, die war vielleicht so ein bisschen wie wir, und die hat dann ganz konkret gefragt, ja, und was heißt jetzt das? Was soll ich dann jetzt machen? Lukas 3 gibt da Antwort drauf, und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Also die haben jetzt schon begriffen, also nicht nur erkennen, dass ich falsch bin, ist wichtig, sondern jetzt braucht es irgendwie auch Früchte. Also es muss ja auch was machen. Was soll ich denn machen? Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir denn tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Wie gesagt, das ist die Taufe zur Buße. Nicht diese Taufe, die wir durchführen, aber die braucht es für uns auch. Wir müssen zuerst mal umdenken und letztlich, ich komme gleich über ein Bild da noch drauf, wie ich das verstehen möchte oder wo ich denke, das hilft uns. Es braucht aber nicht bloß ein Umdenken, sondern eine echte Umkehr. Und es muss auch sichtbar werden. Für die große Menge heißt es, ich gebe meinen egoistischen Lebensstil auf. Teilen, Hemd hergeben. Das Lebensnotwendige, das ich in Fülle habe, dass ich das mit anderen teile. Für die Zöllner hatte dann der Johannes parat kein Betrug und keine Gier. Und hauptsächlich, und wenn die anderen dann halt drunter leiden, dann ihr Problem. Und für die Soldaten galt, nicht ich bin derjenige, der groß rauskommen muss und ich kann jetzt die Position und die Macht, die ich habe, beziehungsweise Gewalt anwenden, um meine Ziele zu verfolgen. Und wir sehen, unterm Strich sagt der Johannes was? Liebe deinen Nächsten wie dich selber. Und das ist ja ein Gebot, das gilt schon immer. Gott lieben und den Nächsten lieben wie uns selber. Und wer keine Frucht der Buße bringt, wenn da nichts sichtbar ist und wenn es da nicht ein Umdenken und Umkehren gibt, bevor dann diese Begegnung mit Jesus und die Einladung an Jesus ergeht, was heißt es da? Der kommt gar nicht bis dorthin, sondern der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und wir sehen, das braucht es, das ist absolut notwendig, dieses Umkehren, und dass es auch praktisch wird. Dass ich erkannt habe, ich bin nicht der Nabel der Zeit und es geht nicht alles bloß um mich und ich darf tun, was ich will. Denn das ist unsere Gesellschaft. Offensichtlich war das damals auch schon so. Vorbedingung. Jetzt kommt meine kleine Geschichte, die das nochmal hoffentlich für uns deutlich machen soll. Ich habe da eine Schneeschaufel mitgebracht, also im Bild. Ich habe letzte Woche von meinem Bruder, der wohnt in Kanada, in Ontario, dort im Norden, so kleine Videos zugeschickt gekriegt und der hat eine circa 600 bis 800 Meter lange Hofeinfahrt. Hat nicht jeder. Ja. Das ist von der Hauptstraße, wenn man das überhaupt so nennen kann. Da hängt dann der Briefkasten, weil der Briefträger geht nicht weiter. Der macht ja keine 800, sondern fährt da mit dem Auto hin, rein in die Kiste, so wie man das halt kennt. Ne? Und weiter. Und wenn mein Bruder vom Chef kommt, zack, macht er das die andere Richtung. Und dann hat er noch 600 bis 800 Meter vor sich. Und im Moment hat er 600 bis 800 Meter Schneepiste vor sich. Ungefähr 2 Meter hoch. Rechts und links Welle, du kannst also nicht von der Straße, also von der Einfahrt runterfallen. Aber wenn du nicht rechtzeitig dort sauber machst, und er hat extra einen Traktor mit einem Schild und so einer Art Fräse, damit er den Weg tatsächlich immer wieder freikriegt. Denn sonst kann er nicht und es kommt auch sonst keiner durch zu ihm. Und das ist das, was ich glaube, was Taufe zur Buße heißt. Dass wir bereit sind, diesen Weg frei zu machen. Und das war ja das, was in diesen Versen ja auch drin stand über diesen Johannes, was er tun soll. Und dieses Zitat aus dem Jesaja, wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, ich zitiere aus unserem Predigtext aus Vers 4, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste und jetzt geht es nicht um eine Person, sondern um jeden. Bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden und dann, kommt Vers 6, und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Dann. Wenn damals ein König kam und sich angekündigt hatte, ich besuche Silmingen, da hätte er jetzt gerade ein Problem, weil es gibt ja bei euch ständig Baustelle und Umleitungen. Ich war deswegen heute Morgen 3 Minuten später, weil ich es vergessen habe. Ich wusste das eigentlich, aber so ist es halt. Aber was heißt denn das, wenn damals ein König kam, also nicht ich, sondern ein richtiger, dann haben die alles dran gesetzt, dass der so komfortabel wie möglich anreisen kann. Das habe ich jetzt heute Morgen bei euch so nicht erlebt. Wurde nicht mit dem Daimler daheim abgeholt und so. Ja, genau. Aber da hat man dann, wie gesagt, für die Kutsche des Königs und sein Gefolge und. Das war die Aufgabe der Leute, die der König zu besuchen beabsichtigte. Von meinem Bruder heißt es, wenn ich Gäste will, muss ich den Weg freiräumen. Und wenn du willst, dass Jesus bei dir nicht bloß Besucher ist, sondern einzieht, dann musst du diesen Weg der Buße begehen. Freimachen. Das ist die Vorbedingung. Und das predigt der Johannes den Leuten und sagt, ihr müsst wegbereiten, damit dieser König bei euch einziehen kann, tatsächlich kommt. Mein letzter Punkt, da geht es um das, was mit den Leuten passiert und was den Johannes ausmacht. Ich lese ab Vers 15, die letzten Verse bis Vers 20. Als aber das Volk voller Erwartung war und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielem anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders und wegen alles Bösen, das er getan hatte, fügte zudem allen noch dies hinzu, er warf Johannes ins Gefängnis. Es ist ein Vorrecht, wenn Menschen in unserem Leben was Göttliches wahrnehmen. Und das war so bei dem Johannes. Die Leute waren ja dran zu überlegen, ist der vielleicht dieser Messias, dieser Christus, ob er vielleicht der Christus wäre. Und hoffentlich stellen Menschen fest, wenn sie Begegnung mit dir haben, da ist was Besonderes. Denn wenn der Geist Gottes in unserem Leben drin ist, dann sind ja Früchte des Geistes, die beginnen ja dann genau mit dem, was wir heute schon hatten, und als erstes Lied auch gesungen haben, Liebe. Und dann gibt es ja da so eine Differenzierung, was Liebe eigentlich heißt, kann man ja nachlesen. Frucht des Geistes ist Liebe. Sehen das die Menschen. Und Jesus sagt ja, unser Aushängeschild für uns Christen soll ja sein, daran soll jeder Mann erkennen, sehen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Und wenn wir das schon untereinander nicht hinkriegen, wie soll das dann funktionieren? Das ist was, was der Geist Gottes in unserem Leben tut und tun möchte. Und hoffentlich ist das nach außen hin ersichtlich. Also es ist ein Vorrecht. Und Leute, die mit dir Begegnung haben, und ich erinnere mich oft an Kommentare im Freizeitheim, wo Leute dann, die konnten das nicht richtig festmachen, und ich sagen, bei euch hier ist irgendwie eine besondere Atmosphäre. Die haben jetzt nicht den Luftdruck gemeint oder die Luftfeuchtigkeit oder die Temperatur bei uns im Freizeitheim, sondern die haben was gemerkt. Das sind Leute da, die mit Gott unterwegs sind. Und egal, ob die jetzt die Nasszellen putzen oder das Essen machen oder irgendwas arbeiten, die haben irgendwie eine andere Einstellung, die tun das anders. Und hoffentlich merken das die Menschen. Gottes Art hoffentlich erkennbar. Und es ist letztlich doch super, wenn Menschen aufgrund dessen, wie du lebst, in eine Erwartungshaltung kommen. Neugierig werden. Die haben bei dir was gesehen und fragen jetzt vielleicht nach, Und manchmal nützt ja Gott auch so schwierige Situationen, wo was in dein Leben reinkommt, dass du dir alles andere bloß nicht wünschst. Und wo Gott dann eben diese Situation nützt, um dich auch für andere zum Segen zu machen, weil die sehen, wie kann sie oder er mit der Situation so umgehen? Und ihn danach fragen. Und dann kannst du sagen, ja, weil Gott mein Leben hält. Wenn Menschen in Erwartungshaltung sind, dann hat Gott da was gemacht. Dann hat Gott was bewegt. Da passiert dann was in ihren Herzen. Und es war bei den Menschen so, die waren jetzt in Erwartung und der Johannes war einer, der darauf hingewiesen hat, aber war eben nur ein Wegweiser. So wie wir. Und das macht er sehr, sehr deutlich, dass er nicht dieser Christus ist, sondern dass sein Leben, so wie meins und deins, zur Ehre Gottes gelebt werden soll. Ich taufe nur mit Wasser. Schau eine andere Taufe. Aber Jesus mit dem Heiligen Geist. Ich bin schwach. Und er ist stark. Ich bin unwürdig. Er ist würdig. Ich bin nur Gerichtsdiener. Aber Gott, dieser Jesus, das ist der eigentliche Richter. Und der wird die Spreu vom Korn trennen und die, die Frucht bringen von dem, was keine Frucht bringt. Das macht Jesus, nicht meine Aufgabe. Ich bin Botschafter, ich darf Botschafter sein. Aber er ist dieser Heiland. Und so hat er die Leute ermahnt. Und dieses Ermahnen ist dieses Parakaleo, an die Seite rufen. Das machen die Trainer mit der Mannschaft immer wieder. Ne? Da rufen sie geschwind einen raus. Ist egal, in welchem Sportart. Ne? Und dann kriegt er eine Anweisung, eine Ermutigung oder da müsst ihr ein bisschen umstellen. Schon unsere Aufgabe. Also Leute ermutigen. Und was hat er getan? Hat ihnen das, dieser Johannes, unsere Aufgabe als Botschafter, das Heil verkündet. Und das ist zum ersten Mal dieser Begriff Heuangelion, wo diese frohe, gute Botschaft, die letztlich in dieser Person Jesus dann wahr wird, tatsächlich den Leuten vorangekündigt wird. Ich wünsche uns, dass wir solche Botschafter sind, bei denen Gottes Art sichtbar wird, weil der Geist Gottes eben unser Leben bewegt. Dass er dadurch andere Menschen ihre Herzen erreicht. Und nicht nur wir, sondern auch sie zur Ehre Gottes dann leben können. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir ganz herzlich Dank sagen für dein Wort. Du hast hineingeredet, du hast lange geschwiegen damals. Und auch manchmal haben wir ja den Eindruck, du schweigst lange in unserem persönlichen Leben. Aber wir danken dir für dein Wort, das wir schwarz auf weiß haben und wo wir immer wieder nachlesen dürfen und wo du auch sprechen möchtest zu uns. Und da möchten wir bitten, Herr, dass dein Geist uns dann auch hilft, zu erkennen, was dein Wort wirklich sagt. Und dass es ganz persönlich wird, gerade auch in die Wüstenzeiten unseres Lebens. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der bewegt unser Herz, aber auch das Herz anderer Menschen. Wir danken dir, dass du derjenige bist, der seinen Geist in unser Leben gibt, der dann diese Frucht auch wirkt, der Liebe, die uns verändert und die uns erkennbar macht als Christen. Schenk, dass diese Frucht mehr und mehr wächst und anderen Menschen zugute kommt, sie zum Fragen kommen, wir als Botschafter unterwegs sein dürfen, um auf dich hinzuweisen und unser Leben eben zu deiner Ehre zu leben. Dazu segne du, Herr. Amen.